Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe des Spielverlagerung.de Sonderpodcasts zum Rückrundenstart. Heute werden wir uns mit drei sehr interessanten Teams beschäftigen. Wir werden nur kurz, ganz kurz reden über den SC Freiburg. Wir werden länger reden über Bayer Leverkusen. Und wir werden sicherlich sehr lange reden über den FC Schalke 04. Eingeladen habe ich mir dazu die beiden Stammgäste in unserem Sonderpodcast. Das ist zum einen der Martin Rafelt.
Hallo. Hallo.
Außerdem zu Gast René Maric.
Hallo.
Guten Tag, mein Name ist Tobias Escher und wir legen los mit dem SC Freiburg, über den wir hier schon mal in einem Podcast geredet haben. Einfach mal bei uns in der History suchen. Und wir haben ja auch neulich halt einen Beitrag geschrieben, kurz vor Weihnachten, zum Spielsystem des SC Freiburg. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier so Romane drüber reden müssen. Man kann halt erwähnen, dass die Freiburger in einem sehr interessanten 4-4-2 spielen, mit klaren, mannorientierten Vorgaben im Pressing, mit dem sie die Gegner sehr gut matt setzen können meistens. Der Außenstürmer attackiert den Außenverteidiger, der Stürmer attackiert den Innenverteidiger und so können sie sehr viel Druck erzeugen. Wie hat euch der SC Freiburg in der Hinrunde gefallen?
Ja, gut. Sehr konstant, immer sehr präsent im Spiel, mit viel Druck auf den Ball. Schaffen sie gegen jeden Gegner eigentlich umkämpfte Spiele zu erzeugen. Dementsprechend holen sie dann auch ihre Punkte. Was ich auch gut fand, im Laufe der Hinrunde sind sie auch spielerisch immer besser geworden. Am Anfang hatten sie noch Probleme. Man hat zwar schon die Idee gesehen, dass sie eben aus dem defensiven Mittelfeld oder aus der Verteidigung sehr vertikal in die Spitze spielen wollen und dann den Zehnerraum möglichst schnell überbrücken wollen und dann flach hinter die Abwehr kommen. Das hat am Anfang noch nicht so gut geklappt, beziehungsweise haben sich da auch einige Gegner weiter zurückgezogen und damit hatten sie dann mehr Probleme, weil sie nicht so, meiner Meinung nach, nicht so gut sind. So zwischen defensivem und offensivem Mittelfeld, so in dem Achterräumen, haben sie meiner Meinung nach Probleme. Haben sie aber auch zunehmend gelöst. Das Spiel in die Spitze sah eigentlich immer besser aus.
Ja, wie haben die das gelöst?
Höhere Eingespieltheit hauptsächlich. Schuster ist ein bisschen besser reingekommen ins Spiel. In der ersten Hälfte der Hinrunde hatte ich öfter mal den Eindruck, dass er so ein bisschen, ein bisschen versucht, überall zu sein, was dann nicht so richtig ging und hat auch teilweise ein bisschen zu hoch agiert und auch ein bisschen die Aufgabenverteilung zwischen Schuster und Macchiardi war anfangs, hatte ich den Eindruck, ein bisschen unklar. Also sie haben sich da oft ein bisschen abgewechselt in dem, was sie gemacht haben und jetzt zuletzt war es doch sehr eindeutig, dass Macchiardi der Achter ist und Schuster der Sechser und Schuster eben die Anbindung zur Abwehr herstellt, beziehungsweise auch in die Abwehrreihe mittig oder außen neben die Abwehrreihe kippt, um dann von dort die Bälle zu fordern und nach vorne zu verteilen direkt, während Macchiardi mehr so die Räume in der Mitte absichert dann für ihn. Schmid ist etwas zentraler geworden, glaube ich, geht mehr in die Spitze, dadurch haben sie da mehr Präsenz. Dann ist Jens Rosenthal zurückgekehrt, ist für mich der wichtigste Offensivspieler von Freiburg.
Rosenthal ist der wichtigste Spieler deiner Meinung nach, aber der hat doch die Hälfte der Zeit gar nicht gespielt, oder?
Naja, eben, das war auch ein Problem deswegen für Freiburg, denke ich. Also sie wurden ja auch immer besser im Laufe der Rückrunde und ich glaube, die Spiele mit Rosenthal waren dann auch die besten, oder irre ich mich da jetzt?
Ja, ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau. Also er hatte insgesamt 8 Einsätze. Am Ende, klar, da hat das sehr gut funktioniert, das Sturmduo das Sturmduo Rosenthal und Kruse.
Ja. Und ich fand, Kruse mit anderen Partnern war immer so ein bisschen, wirkte ein bisschen auf sich allein gestellt und verloren fast schon. Und jetzt mit Rosenthal hat er sich super ergänzt. Und ja, ich denke, wenn Rosenthal fit bleibt, haben sie sogar dann noch das Potenzial, noch eine bessere Rückrunde zu spielen.
Da Spielverlagerung.de ja auch immer serviceorientiert ist und an andere Bundesligisten denkt, jetzt mal die Frage an René, was könnte man als Gegenmittel gegen dieses System nutzen?
Lange Bälle. Habt ihr gesagt zumindest. Also ich weiß nicht, ich finde die sind einfach schwer zu knacken, weil die einfach sehr systematisch vorgehen, einfach das Aufbauspiel schon von Anfang an neutralisieren versuchen, mein Gegner, also zu behindern versuchen. Und ich glaube gar nicht, dass der lange Bälle, also da müsste man wirklich den passenden Spieler vorne haben, wirklich gut auf die zweiten Bälle gehen, wirklich kollektiv, intelligent und strukturiert aufrücken nach langen Bällen. Auch der Torhüter müsste das können. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine 0815-Möglichkeit wäre, gegen die vorzugehen mit langen Bällen. Also
ich denke schon, also für mich ist schon das Königsprinzip, dadurch, dass sie dann oft relativ, dadurch, dass sie so früh attackieren, haben sie halt ziemlich hohe Vertikalabstände und sind jetzt nicht so super kompakt. Weswegen dann mit einem langen Ball haben halt die beiden Sechser sehr viel Raum, in dem sie die zweiten Bälle irgendwie absichern müssen. Und wenn man dann richtig gutes Gegenpressing spielt auf die zweiten Bälle, dann kann man ins Mittelfeld kommen und hat dann dort auch Raum, erstens im Mittelfeld und zweitens hinter der Abwehrlinie, wo man schnell reinspielen kann. Und ich denke, das ist schon die größte Schwäche von Freiburg.
Also werden wir das vielleicht auch vermehrt sehen in der Rückrunde. Was glaubt ihr denn, Freiburg, werden die da oben bleiben in der Rückrunde oder geht es eher nach unten?
Ja, ich denke, die werden ungefähr da bleiben, vielleicht ein bisschen nach unten einfach, weil man vielleicht ein bisschen anfälliger wird, auch vielleicht irgendwo eine Verletzung hat. Die haben ja nicht jetzt den individuell bestbesetzten Kader, aber ich denke, dass ihr System das gut auffängt und die dürften jetzt eigentlich keine großen Probleme bekommen. Also ich denke, die werden da irgendwo um die UEFA Cup, also die Europa League Plätze streiten.
Martin?
Wie gesagt, wenn Rosenthal konstant spielen kann, wenn Schmid und Caligiuri ihre Leistung konservieren können, bei Kruse bin ich da eher optimistisch, dann können sie sicherlich auch noch kleine Schritte nach vorne machen. Sie kämpfen sich, denke ich, auf jeden Fall in die obere Tabellenhälfte insgesamt.
Ja, wer sich weiter interessiert für den SC Freiburg, den sei unser Podcast Nummer 11 ans Herz gelegt, in dem wir etwas länger über den SC Freiburg diskutieren und der Beitrag der SC Freiburg unter Christian Streich. Und auch die Kommentare, die darunter sind, sind sehr angenehm zu lesen, meiner Meinung nach. Da das jetzt so eine kurze Runde war, machen wir direkt weiter. Und zwar mit Bayer Leverkusen. Ein Team, das, da bin ich ganz ehrlich, das mich vor der Saison nicht auf Platz 2 nach der Hinrunde gesehen haben. Martin, du hast ja vor ein paar Wochen einen Beitrag geschrieben über das Defensivsystem. Könntest du uns nochmal erklären, warum das Defensivsystem von Bayer Leverkusen so gut funktioniert?
Ja, also sie reihen sich auf in einem sehr eng platzierten 4-3-3, in dem sie Mittelfeldpressing spielen. Kießling orientiert sich an den Sechsern des Gegners, Schürrle und Castro meistens dann rechts. Die Flügelspieler stehen fast vor den Achtern, die wiederum relativ breit stehen. Also die Rolfes und Bender spielen fast auf einer Höhe mit Reinhardt, quasi als Dreifach-Sechs. Und der Dreiersturm steht dann halt einen Tick breiter vor ihnen. Und was halt der Vorteil davon ist, dass sie auf verschiedene Weisen sehr flexibel sind im Pressing, was gerade gegen die spielstarken Mannschaften gut war. Und das Zentrum ist sehr dicht und insbesondere die Halbräume. Also dadurch schaffen sie es eigentlich gegen jeden Gegner, so eine gewisse, ja, den Gegner aufzuspalten und voneinander zu trennen, besonders in der Horizontalen. Und dadurch hat es eigentlich auch keine Mannschaft. Okay, gut, gegen Bayern haben sie ein bisschen Respekt vor den Außenverteidigern gehabt und haben eher 4-5-1 gespielt. Dafür hat das 4-5-1 dann halt, hat das nicht den riesigen Vorteil, dass sie extrem leicht kontern können. Also durch die eingerückte Position der Halbstürmer, insbesondere von Schürrle, der relativ, ja, im Grunde viel zockt. Dadurch können sie dann sehr schnell kontern, einen Ball auf Kießling oder auf Schürrle und schon sind sie vor der gegnerischen Abwehrlinie und können aus den eingerückten Positionen dann in die Spitze spielen.
Wie siehst du die Offensive der Leverkusener?
Na, also optimalerweise ist es halt so, dass sie kontern. Ja. Dann sind sie auch wirklich gut durch die extrem schnellen Gegenstöße. Also Schürrle ist halt auch ein sensationell guter Konterspieler. So. Allerdings sind auch der Ablaufplan der Konter ist relativ klar, da sie meistens nur mit 2-3 Spielern gefahren werden, effektiv. Also dann halt ein schneller Ball auf Schürrle oder Kießling, dann Castro rückt dann noch irgendwie nach, eventuell noch ein Mittelfeldspieler, Bender. Aber es ist dann auch relativ vorhersehbar, was jetzt auch schon problematisch wurde im Laufe der Rückrunde. Also Hannover hat das sehr gut gemacht, dass sie einfach dann ihre beiden Sechser relativ tief gehalten haben im Spielaufbau und deswegen waren dann die Halbräume während der Konter nicht so offen und so hat es Hannover dann geschafft, doch die Konter weitestgehend zu neutralisieren. Wenn das mehr Mannschaften gut hinkriegen, würden sie wohl Probleme kriegen, weil eben ihre Angriffe aus dem Spielaufbau heraus nicht so gut sind. Da merkt man dann eben, dass ihnen Zehner fehlt. Also das ist ja dann tendenziell auch ein Standardproblem des 4-3-3 ist, dass die Anbindung der vorderen drei nicht so gut ist. Und gerade weil sie eben die Struktur haben, dass sie quasi mit einer Dreifach-6 spielen, ist dann ein kreatives Loch in der Mitte zwischen defensivem Mittelfeld und Sturm, was sie dann irgendwie versuchen zu füllen, indem Schürrle da wirbelt, indem Castro dann gegebenenfalls mal reingeht und indem Bender seine Vorstöße macht, aber keiner von denen ist jetzt ein klassischer Kreativspieler fürs Zentrum.
Das ist interessant, weil man scheint ja sich auf das 4-3-3 so eingestellt zu haben, dass man jetzt auch Renato Augusto, der potenziell so eine Rolle spielen könnte, verkauft hat.
Genau. Ja, also sie scheinen dem System schon ziemlich zu vertrauen. Sie versuchen das ja, dieses fehlende Kreativpotenzial in der Mitte versuchen sie halt so aufzufangen, dass sie extrem über die Flügel spielen. Die Außenverteidiger schieben sehr hoch. Reinhardt fällt oft zwischen die Innenverteidiger zurück. Also im Spielaufbau ist der Leverkusen oft so eine Art 3-4-2-1, sodass sie dann quasi, naja, auf Papier eine Doppelzehn haben, ist eher dann sind halt trotzdem zwei Halbstürmer. Also es ist eher so, dass sie dann sehr versuchen, über die Halbräume irgendwie dann vorne reinzukommen. Aber es ist schon relativ eindimensional. Also sie sind jetzt nicht so eine Mannschaft wie Bayern oder Dortmund, die über alle Positionen und über alle Räume auf verschiedenste Weise gefährlich werden können, sondern sind schon auf ihren Plan A festgelegt. Sie können immer mal wieder, besonders durch Bender, wenn der seine Vorstöße macht, dann kann es immer mal brennen. Deswegen sind sie jetzt nicht vollkommen ausrechenbar. Aber eine Ballbesitzmannschaft sind sie jetzt nicht.
Ja, wobei auch die, also ich finde die Asymmetrie in der Rollenverteilung bei Schürrle und Castro sollte man vielleicht noch erwähnen, wobei. Also Castro, beziehungsweise bei Bellarabi fand ich das sehr schön, dass der quasi auf außen gedriftet ist und von Carvajal manchmal vorderlaufen wurde. Dass die dann einfach noch zusätzlich einen Mann in Lücken gebracht haben und da konnten sie dann auch manchmal nicht über Konter, sondern aus dem Spielaufbau sehr schön angreifen. Aber das war jetzt auch nicht nichts Kreatives, sondern eben aus der Bewegung heraus.
Man hat halt gemerkt, dass er eigentlich aus dem Spielaufbau selten gefährlich geworden sind, wenn der Gegner geschafft hat, die Außenverteidiger zu kontrollieren. Also jetzt gegen Mannschaften wie Nürnberg, die halt relativ mannorientiert und extrem diszipliniert gegen die Außenverteidiger spielen, da haben sie dann doch eigentlich, sind sie kaum durchgebrochen, außer über Konter.
Ja, oder auch Gegner, wenn die Gegner es geschafft haben, die Räume hinter den Außenverteidiger auszunutzen, wie es beispielsweise Wolfsburg sehr gut hinbekommen hat.
Bei 3-1 das auch tatsächlich relativ wenige hinbekommen haben, glaube ich, weil sie haben halt da drei Spieler, also dann müssen auch erstmal drei kommen, um die zu überladen. Genau. Und was halt gut ist, dass sie meistens die beiden verblieben, also die beiden Achter sind doch relativ defensiv orientiert, was halt auch ein Grund dafür ist, dass sie im Spielaufbau dieses fehlende Kreativität Potenzial haben, aber dadurch sind sie dann schon mit 5 Leuten abgesichert, stehen mit 5 Leuten hinterm Ball und das ist nicht so leicht auszukontern.
Das wollte ich auch sagen, weil klingt immer auf dem Papier so einfach, wenn man dann sagt, der Außenverteidiger spielt sehr hoch, da müssen Räume hinter entstehen, das ist ja nicht immer so und das zeigte sich genau bei Leverkusen.
Das ist halt das Grundproblem ist halt, wie man in diese, also nicht, dass die Räume sind natürlich immer da gegen Leverkusen, aber wie will man sie anspielen? Also wenn man einfach nur einen weiten Ball irgendwo aus der Defensive dahin bolzt, dann schiebt halt die Dreierkette im Spielaufbau, schiebt darüber, die Sechser schieben auch hin und dann verlierst du den Ball direkt. Also du musst halt schon das auch noch ausspielen können.
Und man muss sagen, Leverkusen hatte extrem viel Qualität im defensiven 1 gegen 1. Ja. Also Wollscheid hat ja mit die besten Zweikampfwerte in der Liga. Reinhardt ist ja auch sehr gut, Bender ist ja auch eigentlich defensiv eine Bank. Ja, Rolf ist auch, ja.
Also ich finde, Topak wird Topak. Meiner Meinung nach unterschätzt, also ich finde den eigentlich sogar besser als Wollscheid, ist für mich Riesentalent, also sehr, sehr starker Innenverteidiger.
Sehr modern halt auch, ne? Spielstark, kann von außen halt auch sehr gut diagonal das Spiel machen und ist halt auch ziemlich, ziemlich schnell, was halt gerade gegen die Konter auch wichtig ist.
Aber wir sind jetzt schon bei einzelnen Spielern angekommen, das ist sehr gut. Wir haben schon Bender herausgehoben, der wieder mal sehr stark gespielt hat. Wer meiner Meinung nach diese Saison relativ stark aufblüht, das ist Castro, der mit dem System doch sehr gut klarkommt, meiner Meinung nach.
Oh, ich glaube, bei Castro liegt das gar nicht so sehr am System, oder? Der hat schon Positionen in dem System gespielt, ist auf jeder klargekommen. Also ich glaube, das ist auch so, was ihn auszeichnet, dass er so super flexibel ist. Er kann als Flügelspieler spielen, als Achter, als Halbspieler, als Außenstürmer und hat da so von seinen Fähigkeiten her, ist der so eine runde Mischung, dass der sich an jede Aufgabenstellung anpasst und so schafft es auch sehr gut, dem System Balance zu geben. Also ich glaube, eher Castro ist für das System wichtig, als das System für Castro wichtig ist.
Ja, der Castro ist meiner Meinung nach auch einer, der müsste eigentlich in die Nationalmannschaft, also ich finde den extrem stark. Er kann auch alles spielen, auch alles gut spielen. Er ist jetzt kein Weltklasse-Spieler, aber er ist einfach durchgehend solide, kann sehr viele Positionen spielen und kann auch an guten Tagen sehr, sehr gut spielen.
Ja, glaube ich auch. Also ich wundere mich auch ein bisschen, dass er nicht in der Nationalmannschaft kommt, aber ich denke, das liegt halt daran, dass er so Allrounder ist und es keine Position gibt, wo Löw jetzt sagt, hier, da hilft uns absolut weiter.
Ein anderer Spieler, der jetzt mit 12 Toren die Torschützenliste sogar anführt, glaube ich, bin ich richtig, Stefan Kießling. Was haltet ihr von Stefan Kießling diese Saison?
Eigentlich das gleiche wie die letzten Jahre, durchgehend solide, torgefährlich, laufstark, wobei ich jetzt glaube, dass das unter Heinkes abgenommen und jetzt wieder leicht zugenommen hat. Und ich finde auch ein sehr guter Spieler, den man ebenfalls in die Nationalmannschaft berufen könnte. Aber naja.
Ich finde, offensiv hat er sich auch noch weiterentwickelt. Er war schon immer ganz okay im Abschirm des Balles und so. Scheint mir individuell doch noch ein bisschen zugelegt zu haben mit seinem Dribbling. Ihm gelingt es oft, sich von seinen Gegnern weg abzusetzen mit einer klugen Dribbling-Bewegung, was relativ wichtig ist für das Leverkusener Offensivspiel, dass er halt so die bei den Kontern die Bälle sehr gut halten kann und das so kann er dann auch oft Castro irgendwie dann noch einbinden per Ablage oder halt Schürrle einsetzen. Also hat eine gute Entwicklung gemacht. Ja.
Eure Prognose für die Rückrunde. Kann Leverkusen den zweiten Rang halten?
Nee, da kommt Dortmund hin, aber ich denke, die werden Dritter. Dritter, maximal Vierter eigentlich.
Also Champions League-Qualifikation ist auf jeden Fall drin.
Ich hoffe auch, dass die auch einfach konstant bleiben und nächstes Jahr mit dieser Formation ein bisschen vielleicht auch ein paar Engländer durchschütten, wäre schön.
Ja, wenn man anschaut, dass ja dann außer Dortmund ist dann halt Frankfurt, Freiburg, Mainz in der Tabelle. Die haben wir alle schon besprochen und gesagt, dass die jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz oben angreifen. Und dann haben sie schon 8 Punkte Vorsprung auf Schalke. Und die werden sie schon halten, denke ich.
Ihr habt aber auch gestern gesagt, dass VfB Stuttgart alle Spiele gewinnen wird.
Ja, die werden auch Meister. Also die sind in der Rückrunde so stark, die werden Nullter. Ja, das war sarkastisch gemeint.
Nach einer kurzen Pause geht's weiter und wir werden über den FC Schalke 04 reden. Bis gleich. Willkommen zurück zum Spielverlagerung Sonderpodcast Teil 5. Wir reden jetzt über den FC Schalke 04 und bevor wir in die Sachlage kommen, gebe ich euch jetzt 30 Sekunden Zeit, um über Roman Neustädter zu schwärmen, damit wir das Thema einfach durchhaben.
Neustädter, Wahnsinn, unfassbar. Ich habe noch nie einen gesehen. Oh, letztens, so bei dem Spiel gegen HSV, da hat Badein von hinten gepresst und er so mit Außenriss vorbeigezwirbelt in den freien Raum. Unglaublich. Und
diese Beine so lang. Ich
habe nie gesehen sowas. Wunderbare Frisur, traumhafter.
Zeit ist um. Vielen Dank. aber wir müssen jetzt erstmal eine ernste Frage besprechen, nämlich ich glaube, das ist das auch, was die Schalke-Fans in der Winterpause beschäftigt hat, nämlich die Entlassung von Huub Stevens. Martin, du hast ja auf unserer Seite einen Artikel geschrieben, der nicht nur Freunde gefunden hat, in dem du argumentiert hast, dass der Rausschmiss eigentlich sachlich gesehen nicht notwendig war.
Das sagt er doch nicht. Was? Du hast das gesagt? Das ist tatsächlich
gar nicht so die Aussage. Hauptsächlich ging es halt darum, dass die Krise, die bei Schalke wochenlang besprochen wurde, meiner Meinung nach keine wirkliche Krise war, beziehungsweise eine Krise, die sich sehr leicht erklären ließ mit logischen Schlüssen, dass es jetzt nicht so war, dass irgendwie Schalke ganz unerklärlicherweise einen riesigen Leistungsabfall gehabt hat. Sie hatten einen kleinen Leistungsabfall meiner Meinung nach, dazu Pech und dazu ein paar Verletzungsprobleme, Formprobleme. So, das hat sich dann in alles zusammen summiert zu ziemlich schlechten Ergebnissen. Aber es waren ja, wenn man sich angeguckt hat, was das für Spiele waren, war es nicht so, dass es, wenn man die angeguckt hätte, dass man gesagt hat, okay, ist logisch, dass die davon keins gewonnen haben, sondern die hätten da mit Glück, wären sie mit 3 Siegen, 2 Unentschieden rausgegangen oder so. Mhm. Und da hätte jeder dann von ihrer traumhaften Hinrunde geschwärmt.
Wie sahst du den FC Schalke 04 in der Hinrunde, René?
Ich fand die in der Anfangsphase nicht berauschend. Ich fand sie später nicht scheiße. Ich hätte Stevens eigentlich vor der Saison schon nicht gerne gesehen, so als Schalke-Fan, weil ich einfach nicht finde, dass er so zeitgemäß ist und auch nicht so ganz zum Kader passt, obwohl ich auch sagen muss, dass sie jetzt nicht irgendwie scheiße waren oder dass er jetzt irgendwelche großen Fehler gemacht hat, aber
ich fand es, wenn ich da einhaken darf, meistens uninspiriert. Also ich bin auch nie der größte Fan von Stevens gewesen, gebe ich zu, und ich fand es oft halt einfach, es waren halt Entscheidungen, wo man nicht groß mäkeln kann, halt dann so ein 4-2-3-1 oder auch 4-4-2 spielen, aber er hatte halt nie so richtig die Stärken der einzelnen Spieler rausgestellt, meiner Meinung nach.
Oh, weiß ich nicht. Also jetzt in ihrer besten Form haben sie ja mit Höger neben Neustädter gespielt, der dann so Fafan und Uchida rechts den Rücken freigehalten hat, Neustädter Paraderolle, Holtby dann, wenn Höger gespielt hat, auch eigentlich in einer ziemlich optimalen Rolle. Die Kombination Holtby-Affelei hat gut funktioniert.
Aber Höger hat ja nur 400 Minuten gespielt und dann, wenn ich gesehen habe, wie Jones vorne herumturnt und dann turnt und Holtby quasi den Raum nimmt und
Und der Stevens war auch nie ein Gegner von Jones. Also Stevens hat ja auch Jones immer aufgestellt und hat ihn auch immer sehr gelobt. Also.
Naja, gut, dass man das öffentlich macht, ist klar. Aber allerdings hatte schon...
Du unterstellst ihn nämlich immer dem guten Herrn Stevens, dass er den Jones eigentlich gar nicht aufstellen wollte.
Ich unterstelle ihm, dass Höker gespielt hätte, wenn er nicht verletzt geworden wäre.
Das glaube ich nämlich gar nicht mal so. Ich glaube, der hätte Jones auch spielen lassen.
Aber wieso hat Höker dann gegen Dortmund und Arsenal angefangen?
Ich weiß nicht, vielleicht weil...
Jones nicht wollte.
Weil Jones keine Lust hat auf Dortmund. Er hat Dortmund die Pressen immer so verliebt.
Weil Jones nicht in Form war, man weiß es ja nicht.
Also. Nee, also da würde ich doch also das schon sehen, mit dass da... Martin echt hat, aber ich denke auch, dass man hätte sich ja auch nach der Höger-Verletzung doch ein bisschen stärker anpassen können und verändern können, auch ohne Jones oder zumindest Jones. Also Jones an sich ist ja nicht jetzt der Fehler, sondern die Spielweise und was man von ihm erwartet hat, wie man ihn aufgestellt hat und wie sich das auf die anderen ausgewirkt hat, war ja der eigentliche Fehler, beziehungsweise das eigentlich Negative an dieser Spielweise.
Was ich gar nicht so sehr kritisieren würde, ist den Rausschmiss von Hugh Stevens, sondern eher das Timing. 3 Tage vor dem Pokalspiel. Das ist das eine, zum anderen, also man hätte ihm noch eine Chance geben sollen, meiner Meinung nach. Da steckt auch so ein veraltetes Fußballbild hinter, einfach so. Das nach dem Motto, wenn die Mannschaft dann einen neuen Trainer bekommt, dann kann er die nochmal motivieren und die gehen motivierter ins Spiel. Aber es geht ja eher, meiner Meinung nach, nicht nur um Motivation, sondern auch um taktische Vorgaben und auch darum, dass ein Trainer seine Linie vorgibt und auch, dass die Spieler den Trainer langsam kennenlernen und sowas. Ja. Ich glaube, diese Idee, dass man nach 3 Tagen schon Ergebnisse sieht, das ist völlig wahnsinnig. Und dann auch noch gegen Mainz.
Wobei er schon eine große Umstellung kam, muss man auch sagen. Also man hat in dem Sinne schon Ergebnisse gesehen, aber die waren nicht wirklich gut.
Kannst du ja mal die Umstellung erklären kurz für die Leute,
die das Spiel nicht gesehen haben. Gibt es auch einen Artikel dazu, zu dem Schalke-Mainz-Spiel. Schalke hat relativ intensiv gespielt, hat versucht, die Flügelkonsequenz zu nutzen, war ein althergebrachtes 4-4-2. Bisschen so willkommen im Jahr 2005, was sie dann konsequent und gut gespielt haben, aber war halt unkreativ und Holtby saß auf der Bank rum, während irgendwie Marika neben Huntelaar das Sturmzentrum zugestopft hat. Kein Kreativspiel, Flügelspiel, das relativ konsequent. Wenn man Fafan und Uchida auf einer Seite hat, kann man da relativ viel drüber. Nee, Fafan und Barnetta hat er sogar konsequenterweise Barnetta als Rechtsverteidiger aufgestellt. Das war natürlich eine ganz nette Maßnahme, die auch Druck gemacht hat, aber damit kann man eine so disziplinierte Mannschaft wie Mainz natürlich nicht überraschen.
Was ich aber noch zugutehalten will, er hatte ja wirklich nur 3 Tage Zeit und ich möchte jetzt nicht unbedingt dieses Spiel als Indikator für irgendwas nehmen. Nee. Also ich denke, dass jetzt schon die nächsten Spiele, wo er in der Winterpause Zeit hatte, ein paar Sachen zu trainieren, dass man da mal gucken muss,
wie der jeden Fall, aber spielt. Das ist jetzt halt auch nichts, wenn man sagt, okay, wir spielen jetzt ein flügellastiges 4-4-2, wo ich sage, das ist die Idee, lass mal Trainer austauschen in 3 Tagen. So, das ist ja, weiß nicht.
Wobei ich andererseits sagen würde, wenn ich 3 Tage Zeit hätte und irgendwas spielen müsste, dann wäre es, glaube ich, ein flügellastiges 4-4-2.
Ja. Von daher kann man von beiden Seiten herangehen und feststellen, dass es nicht so super sinnvoll ist, dann jetzt großartig den Trainer zu wechseln. Ne?
Du hättest ein flügellastiges 4-4-2 gespielt.
Mit dem Kader, wenn ich 3 Tage Zeit hätte.
Schäm dich. Du bist raus aus SV.
Das heißt, das im Endeffekt Zeit. Heißt das, dass Keller nicht besser ist als Tobias Escher. Das doch sehr kritisch gesehen jetzt.
Kann sich nirgendwo mehr blicken lassen jetzt. Du kannst ja jetzt, also ich weiß nicht, was du darüber denkst, René, aber du kannst ja jetzt nicht die Mördertaktik einfach.
Doch.
Zum Beispiel, also was willst du denn in 3 Tagen machen?
Gegen du hast Mainz. Keine. Ich würde erst mal gucken, wie Mainz spielt, wie man dagegen vorgehen kann, und dann würde ich alles anders spielen als ein flügellastiges 4-4-2. Also du kannst ja, wer weiß, vielleicht hätte man Holpi auf die falsche 9 stellen können. Man hätte,
ja, nach 3 Tagen, also, ohne dass das irgendwas eingespielt ist, ohne einen Automatismus.
Also. Ach, die kennen sich doch.
Spielertechnisch kann man eigentlich der halben Mannschaft sagen, dass die Formkurve so war, dass sie am Anfang relativ hoch war und dann nach und nach abgestürzt ist. Ich denke, da tut man kaum einem Spieler was Falsches, wenn man das sagt.
Finde ich auch nicht eigentlich.
Sondern?
Ist jetzt nicht die ganze Mannschaft formschwächer geworden?
Ja, wer denn nicht?
Also eigentlich waren die meisten relativ stabil. Also so Hövedes, Neustädter, Fuchs.
Neustädter?
Schieder.
Also wenn einer am Ende der Hinrunde wirklich eine Pause gebraucht hat, dann Neustädter.
Was? Wieso denn?
Weil der wirkte komplett fahrig am Ende. In den letzten Spielen auch, in dem Champions-League-Spiel nochmal, das letzte Champions-League-Spiel, ich weiß gar nicht mehr
gegen wen. Das kann sein, das habe ich nicht gesehen, aber da ging es ja um nichts mehr.
Auch im Pokal dann gegen Mainz hat er auch, also da habe ich schon wirklich das Gefühl, der braucht eine Pause jetzt.
Im Pokal war das absolute Arschloch, weil er eine vertikale Sechserrolle neben Jones spielen musste. Das ist ja überhaupt nicht sein Spiel. So.
Ja, aber es ändert nichts daran, dass er nicht gut gespielt hat. Also,
ja, da hat ihn ja Keller zusammen gestaucht, das war ja keine Formschwäche so.
Ja, aber ich fand schon, also.
Und er hat auch bessere Tage. Also, er war jetzt nicht schlecht, aber er war nicht ganz so stark, wie er in seinen besten Spielen war.
Ja, ich meine, er hatte am Anfang der Saison war er stärker als am Ende. Also, am Anfang der Hinrunde war er stärker.
Ich denke, er hat vielleicht so ein paar Glanzlichter drinnen gehabt, die Saison wie gegen Wolfsburg, die halt eher am Anfang der Saison waren, weil da auch das Team besser funktioniert hat. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er irgendwie individuell sich großartig zurückentwickelt hat.
Naja, aber er hat sich an die Schwäche der Mannschaftsform ist er mitgegangen. Also Mannschaft war schwächer, Neustädter war schwächer ein bisschen.
Ein Spieler, bei dem es auf jeden Fall auffällig war Holtby, meiner Meinung nach. Der wirklich stark angefangen hat, dann am Ende kaum mehr präsent war. Oder was denkt ihr?
Ja. Er hat natürlich auch ein bisschen unter dem Fehlen von Höge und Affelei gelitten. Also besonders Affelei sicherlich hat ihm ein bisschen geschadet, hat so der Kombinationspartner gefehlt. Und wegen Jones hat er defensiver gespielt, war immer mehr Balance-Spieler und war eigentlich kaum noch im Loch zu sehen, um dann die tödlichen Pässe zu spielen, was am Anfang extrem gut funktioniert hat bei ihm. Und etwas zurückhaltender, also fand ich jetzt auch nicht so viel schlechter, wie es vielleicht wirkte. Also in erster Linie war er unauffälliger durch eine veränderte Rolle, aber hat auch schon, es schien dann auch so, dass wenn er dann mal im Angriffsdrittel aktiv wurde, dass ihm da ein bisschen die Handlungsschnelligkeit teilweise fehlte und hat dann doch in ein paar guten Situationen Pässe unpräziser gespielt als zu Saisonbeginn. Auch normale Schwankung, glaube ich, noch in dem Alter, aber ja, war, glaube ich, eins der Probleme, die Schalke hatte in den letzten Wochen.
Eure Prognose für die Rückrunde?
Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was Keller macht.
Es ist natürlich schwer, ja.
Normalerweise gehören sie ins internationale Geschäft, das muss man eindeutig sagen.
Ja, ich bedanke mich bei euch beiden wieder mal für ein interessantes Gespräch. Morgen geht es weiter mit den letzten beiden Teams, und zwar den großen deutschen Eichen des Fußballs, kann man sagen. Borussia Dortmund und Bayern München. Bis dahin, auf Wiederhören, schönen Abend.